In Christus Jesus, geliebte Geschwister, wir hörten es gerade, alle Schrift ist Gott gehaucht. Gott gehaucht. Das bedeutet, dass das gesamte Wort Gottes nicht nur göttlichen Ursprungs ist, sondern dass es lebendig ist, wirksam, voller lebenverleihender Kraft. Auch das von Anfang an zu den Urvätern gesprochene Wort ist für uns von großem Wert, weil Gott sich darin in seiner Gerechtigkeit und Treue zu erkennen gibt. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 11, dass jenen, nämlich denen aus Israel, alles vorbildlicherweise widerfuhr und dass es uns, zu denen die Abschlüsse der Äonen gelangt sind, zur Ermahnung geschrieben wurde. Jene damals, von denen uns schon Gottes Wort des sogenannten Alten Testamentes berichtet, dürfen uns also heute als Vorbilder dienen. Die dem Volk Israel gegebenen Rituale, der Opferdienst, den sie auszuführen hatten, sind zwar notwendig gewesen, um sich Gott zu nahen, doch der Gottesdienst Israels war nur ein schattenhafter Hinweis auf zukünftige Dinge. Nachzulesen zum Beispiel in Kolosser 2, 16 und 17, oder auch in Hebräer 8, Vers 5 oder 10, Vers 1. Unser Anliegen ist es, hinein in ihn zu wachsen, der das Haupt ist, Christus, Epheser 4, Vers 15. Und dazu können wir alle Schriften des sogenannten Alten und Neuen Testamentes lesen. Wenn wir das reichlich und genau tun und sich uns der Inhalt der von Gottes Geist durchwehten Schriften aufschließt, dann ist das für uns die beste Ausrüstung im Glaubensleben, die es überhaupt nur geben kann. Bruder Wilhelm Prolinkheuer schrieb einmal in den Worten des Zuspruchs, dass wir die geweihten Schriften, also die Schriften sogenannten Alten Testaments, gleichsam mit der Paulusbrille von hoher Warte aus lesen können und dürfen. Sie können unser Verständnis für das uns angehende Evangelium unserer Rettung ergänzen. Und trotzdem können wir uns vielleicht fragen, ja, was hat das mit unserer Freizeit und unserem Leitwort zu tun? Wie war noch unser Leitwort? Die Gnade Gottes erzieht uns. Und ich hoffe, dass wir auch im Lauf dieses Abends sehen können, dass auch das, was Josef und seine Brüder erlebten, ein guter Hinweis darauf sein kann, was wir heute in der Gnade haben. Wir wollen also heute einen Blick auf das Leben des Josef tun. Auch er war ein Vorbild. Die Überschrift unseres Themas sagt es aus. Josef und seine Brüder, Christus und Israel, das also, was Josef erlebte, ist ein Hinweis auf das Leben Jesu. Es findet im Leben des Herrn seine volle Erfüllung. Das Verhalten seiner Brüder hingegen spiegelt vieles von dem wider, wie Gottes Bundesvolk seinem Herrn gegenübertrat. Jakob, der von Jahwe Israel genannt wurde, hatte seine 12 Söhne von vier verschiedenen Frauen. Nachzulesen in 1. Mose 35, Vers 23 bis 26. Und da wir uns viel im 1. Mosebuch jetzt heute Abend bewegen, ich sage dann nicht immer 1. Mose davor, immer wenn eine Stelle nur so kommt, das ist immer im 1. Mose zu finden. Jakobs besondere Liebe galt der Rahel, die ihm zwei Söhne gebar, Josef und Benjamin. Diesen beiden, vor allem aber dem Josef, galt die besondere Liebe des Jakob, nachdem Rahel starb. Kapitel 37, 1 bis 4. Dort wird uns berichtet, wie die Brüder ihre Hirtenarbeit verrichten und der 17-jährige Josef vom Vater von Jakob gegenüber seinen Brüdern, die einen üblen Ruf hatten, vorgezogen wird. Was ihn auch äußerlich auszeichnete, war der Leibrock, den Jakob ihm machte. Diesen Rock hatte Josef sich nicht durch eine besondere Tat verdient, sondern er erhielt ihn nur deshalb, weil sein Vater ihn mehr liebte. Hat nicht, so wie Josef der Lieblingssohn des Jakob war, unser Herr als der Sohn der Liebe Gottes, so heißt es ja in Kolosser 1, Vers 13, die absolute Vorrangstellung beim Vater? Jesus sagte selbst, der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Johannes 3, 35. So wie Josef sich durch den besonderen Rock äußerlich von den anderen abhob und wohl schöner gekleidet war als die Brüder im einfachen Hirtengewand, so wiesen die Worte und Taten unseres Herrn in geistlicher Weise auf Schönheit, ja gar auf Herrlichkeit hin. Und er unterschied sich dadurch sehr von der großen Menge des Volks, die sich um ihn versammelte. Josef wird von seinen Brüdern gehasst, weil sie ihn beneideten. In den Versen 37, Vers 5 bis 9 wird beschrieben, wie Josef frei und offen, ohne Hintersinn und Absicht, seinen Brüdern und seinem Vater von zwei Träumen berichtet, die er hatte. Er träumte von Getreidebündeln, die er und seine Brüder banden, und dass sich die Bündel seiner Brüder vor dem seinen niederwerfen würden. 37, Vers 6 und 7. Und er hatte noch einen zweiten Traum, in dem sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor ihm niederwarfen. Die Deutung dieser Träume war auch für seine Brüder schon nur zu offensichtlich. Der Hass der Brüder wurde noch größer, 37, Vers 5. Sie wollten nicht durch Josef beherrscht werden und hassten ihn wegen seiner Träume und Worte. So heißt es, Kapitel 37, Vers 8. Und nachzulesen ist das auch in der Apostelgeschichte, im Neuen Testament, Apostelgeschichte 7, Vers 9. Josef wird seine Träume wohl von Anfang an für Offenbarungen Gottes gehalten haben. Sonst hätte er wohl nicht so freimütig geredet. Auch unserem Herrn wurde oft Lästerung vorgeworfen. Und wohin der Hass, den die Juden ihm entgegenbrachten, führte, wissen wir alle. So geschah die Überantwortung des Herrn an den Statthalter Pilatus aus Neid, heißt es, Matthäus 27, Vers 18 und Markus 15, Vers 10. Jesus wurde gehasst Und damit erfüllten sich alttestamentliche Worte. Johannes 15, 23 bis 25. Weiter heißt es nun im Mosebuch, dass Josef ausgesandt wird, um Jakob zu berichten, wie es um seine Brüder, die Söhne der Lea, stünde. Der Vater sorgte sich also um seine Kinder und schickte seinen Lieblingssohn, um nach ihnen zu sehen. Josefs Gegenbild, Christus, wurde ebenfalls von seinem Vater gesandt, um nach dem Wohlergehen der Söhne Israels zu sehen. Denn sein Dienst auf Erden galt bis zu seinem Tode am Kreuz lediglich den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Matthäus 15, Vers 24. Weiter können wir nachlesen, wie seine Brüder einen Mordanschlag gegen Josef planen. Wie aber der älteste der Brüder, Ruben, sich für ihn einsetzt, so dass kein Blut vergossen werden sollte. Aber sie nehmen Josefs Rock, werfen Josef in eine wasserlose Zisterne, verkaufen ihn dann aber an eine Karawane von Ismaeliten. Josefs Rock wird in das Blut eines geschächteten Ziegenbocks getaucht und die Brüder kommen zu ihrem Vater mit der Lüge, dass Josef von einem wilden Tier gefressen sei. Und bei unserem Herrn? Das Volk der Juden forderte als Ganzes den Tod Jesu. Matthäus 27, 25, 26. Wie Ruben sich für Josef einsetzte, so gab es auch in den Stunden vor dem Tod unseres Herrn einzelne Menschen, die sich für ihn einsetzten. Genauso wenig aber, wie Ruben seinen Bruder zu retten vermochte, so konnte auch ein Petrus nichts für seinen Herrn tun, sondern verleugnete ihn, obwohl er versprach, zu ihm zu halten. Matthäus 26, 33 bis 35 und 69 bis 75. Wenn auch die Jünger nicht an der furchtbaren Tat der Kreuzigung teilnahmen, so waren sie doch machtlos. Sie konnten nichts für ihren Herrn tun. Josef nun war nicht buchstäblich tot. Aber für seine Angehörigen und insbesondere seinen Vater war er wie tot. Dieser symbolische Tod beschränkt sich auf genau das, was Josef von Christus vorschatten sollte. Josef kam nun von seiner bevorzugten Stellung in die eines Sklaven, als er verkauft wurde. Und was lesen wir in Philipper 2, Vers 7? Dass Christus sich selbst entäußerte und die Herrlichkeit Gottes verlassend die Gestalt eines Sklaven annahm. Eine weitere Parallele: So wie Josefs Bruder Juda einen Handel mit Josef vorschlug, so verkaufte auch ein Judas Iskariot den Herrn Jesus an die Priesterfürsten. Matthäus 26, 14 bis 16. Die Brüder nun ließen den Rock zu ihrem Vater bringen. Der erkannte ihn sofort und sagte: Der Leibrock meines Sohnes, ein böses, wildes Tier hat ihn gefressen. Josef wurde in Stücke gerissen, ja, in Stücke gerissen. Und dann zerriss Jakob seine Gewänder, legte Sacktuch um seine Lenden und trauerte um seinen Sohn viele Tage. Alle kamen, um ihn zu trösten, Doch er weigerte sich und sagte, denn ich werde trauernd zu meinem Sohn in das Ungewahrte hinabfahren. So weinte sein Vater über ihn, heißt es 37, Vers 32 bis 35. Wenn schon Jakob in untröstlichem Leid lange trauerte und selbst nur noch sterben wollte, er, der doch nicht an der Sünde beteiligt war und doch schwerstes Leid zu ertragen hatte, um wie viel unendlich furchtbarer war doch wohl die Kluft zwischen dem Vater und seinem am Fluchholz hängenden Sohn. Was muss es ihn, dem Vater des Mitleids, gekostet und bedeutet haben, seinen Sohn für uns dahinzugeben? Josef wird nun von den Midianitern in Ägypten an einen Kämmerer des Pharao mit Namen Potiphar weiterverkauft. Kapitel 39, 1. Dass er ausgerechnet an einen so hohen Mann geriet, scheint nun sein Geschick zu wenden. Denn Josef fand Gunst in den Augen Potiphars, weil Jahwe mit Josef war und ihm alles gelingen ließ. So ernannte Potiphar ihn sogar zum Aufseher über sein Haus. Kapitel 39, 1 bis 5. Auch im Leben unseres Herrn sah es zeitweilig so aus, als ob sich doch noch, jedenfalls menschlich gesehen, alles zum Guten wenden würde. Als er auf einer Eselin reitend in Jerusalem einzog, jubelte ihm das Volk zu. Matthäus 21, 1 bis 11. Aber dem Josef, wie auch unserem Herrn, standen noch viele Leidenswege bevor. Josef wird von Potiphars Frau versucht, doch er widersteht ihrer mehrmaligen Aufforderung, sich zu ihr zu legen. Letztlich versucht sie, den Josef zu zwingen. Er aber entflieht und lässt dabei sein Kleid zurück. Und was macht sie? Sie verdreht die Wahrheit ins Gegenteil und Josef, beschuldigt, Potiphars Frau verführt zu haben, landet im Gefängnis. Kapitel 39, 7 bis 20. Josef durfte über alles verfügen, was dem Potiphar gehörte. Das Angebot, nun auch noch über dessen Frau verfügen zu können, hätte ihn auf eine sehr hohe Stufe gestellt. In der Begebenheit der Versuchung des Herrn Jesus Christus durch den Satan bot ihm dieser seinen ganzen Herrschaftsbereich an. Dies alles gebe ich dir, wenn du niederfallend vor mir anbetest. Matthäus 4, Vers 9. Was hätte es gegeben, wenn sie nachgegeben hätten, Josef und Christus? Ganz einfach, eine Herrschaft ohne Leiden. Doch beide blieben standhaft. Das Zeugnis von Josefs Treue zu Jahwe lesen wir in Kapitel 39, Vers 9. Wie sollte ich dieses große Übel tun und gegen Jahwe sündigen? Auch im Gefängnis sank nun dem Josef nicht der Mut. Er hat wohl immer mit der Erfüllung seines Traums gerechnet. Er war sich bewusst, dass Gott seine Prophezeiungen, die er Josef auf diese Weise mitteilte, sicherlich zu seiner Zeit erfüllen würde. Und auch im Gefängnis war Jewe mit Josef, so dass ihm der Oberste des Gefängnisses alle Gefangenen in die Hand gibt. Auch Jesus tat nicht seinen eigenen Willen, sondern den des Vaters, der ihn sandte, Johannes 6, 38. Und Gott war mit ihm, bis er ihn in den finsteren Stunden auf Golgatha verlassen musste. Unser Herr durchlitt diese Zeit im Vertrauen darauf, dass Gott ihn nicht im Tode lassen würde und ihn erhöhen würde, so wie Josef die Zeit im Kerker durchlebte, im Vertrauen auf die Erfüllung von Jewes Prophezeiungen. Ihr Lieben, sowohl bei Potiphar als auch gegenüber seinen Mitgefangenen, dem Mundschenk und dem Bäcker, von denen uns in Kapitel 40 berichtet wird, wird von Josef gesagt, dass er sie bediente. 39 Vers 4 und 40 Vers 4. Und auch der Sohn des Menschen kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Markus 10 Vers 45. Bei Josef können wir sehen, dass Dienen der beste Weg ist, um im Glaubensleben voranzukommen. Auch für uns ist es wichtig, nicht das eigene, sondern das Wohl der anderen im Auge zu behalten, wie es ja in Philipper 2, Vers 4 heißt. Dieses gehört für uns zur rechten Gesinnung Christi Jesu, die auch in uns sein sollte. Josef deutet nun mit Jewes Hilfe zwei Träume der bediensteten Pharaos richtig und sagt voraus, dass der Mundschenk nach 3 Tagen wieder in sein Amt eingesetzt wird, während der Bäcker hängen müsste. Und an dieser Stelle möchte ich gerne einen kurzen Einschub machen. Josef stand nämlich in der Versuchung, wie wir alle, etwas zum eigenen Vorteil zu tun. So äußert er gegenüber dem Mundschenk in dieser Situation: Wenn du dich meiner erinnerst, dass ich hier mit dir war, nachdem es mit dir gut geht, dann erweise mir doch die Gefälligkeit, erwähne mich dem Pharao gegenüber und bring mich aus diesem Haus, also aus dem Gefängnis, heraus. Kapitel 40, Vers 14. Doch alle Versuche, Gott nachhelfen zu wollen, sind umsonst. Josefs Versuch, sein Geschick selbst in die Hand zu nehmen, misslingt. Und zwar aus ganz einfachem Grund. Der Mundschenk hat sich einfach nicht mehr an den Josef erinnert. Vergaß ihn. Kapitel 40, Vers 23. Josef musste nun noch volle 2 Jahre im Kerker bleiben, Kapitel 41, Vers 1, weil er auch darin unseren Herrn vorschatten musste. Josef, tot für alle Herrschaft und Ehre, wurde erst im 3. Jahr befreit und erhöht. Ebenso wie die Gruft den Herrn 2 Tage festhielt und sich erst am 3. öffnete. Lukas 24, 5 bis 8 oder 1. Korinther 15, Vers 4. Erst als Jewe Josefs Befreiung wollte, bewirkte er einen Traum Pharaos, so dass sich dann auch der Mundschenk wieder an den Josef erinnerte. Josef wurde aus dem Kerker geholt und sagte aus Pharaos Traum 7 gute und 7 schlechte Jahre voraus. Und er wird nun wiederum als Vorschattung auf Christus zum Mitherrscher des Pharaos erhöht. Er übernimmt die Beaufsichtigung aller Vorräte in den 7 Jahren der Sättigung, sodass in den 7 Jahren der nachfolgenden Hungersnot genügend Nahrung vorhanden ist. Christus, der im Gehorsam den Weg der Niedrigkeit bis zum Tod am Fluchholz ging, wurde vom Vater überaus hoch erhöht und ist nun das Haupt der herausgerufenen Gemeinde, die seine Vervollständigung ist. Philipper 2, Vers 9 bis 11 oder Epheser 1, Vers 20 bis 23. Und nun wird nach langer Zeit wieder von Josefs Familie berichtet. Sie hören in der Hungersnot vom Reichtum Ägyptens und ziehen los, um Getreide in Ägypten zu kaufen. Kapitel 42, Vers 3. Josef war inzwischen, so heißt es in Kapitel 42, Vers 6, der Bevollmächtigte über das Land geworden. Er hatte sich als Retter nicht nur Ägyptens, sondern auch vieler anderer Länder erwiesen. Denn die Hungersnot war inzwischen über die ganze Fläche der Erde gekommen. Und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um zu kaufen. Kapitel 41, 56, 57. Und Christus, er ist nicht nur der Retter des Volkes Israel, sondern der Retter der Welt, so heißt es in Johannes 4, Vers 42. Als sie, die Brüder, nun kamen zu Josef, erkennt er sie sofort, sie aber erkennen ihn nicht. Jesus wurde weder von Maria, die ihn für den Gärtner hielt, noch zum Beispiel von den Emmaus-Jüngern erkannt, mit denen er ging, bis er sich ihnen offenbarte. Johannes 20, 15 oder Lukas 24, 13 bis 16. Josef wirft nun seinen Brüdern vor, dass sie als Späher gekommen sind, und sagt, dass sie ihm als Beweis für die Richtigkeit ihrer guten Absichten den Benjamin, den Jüngsten, bringen sollen. Die Brüder werden nun für 3 Tage verhaftet, und einer sollte danach dableiben als Garant dafür, dass die übrigen, wenn sie zurückkehren nach Hause, den Benjamin holen und zu Josef bringen. Wir finden hier interessanterweise erwähnt, dass sich die Brüder ihrer Schandtat gegenüber Josef sehr wohl und sehr genau bewusst waren. Und sie hatten deswegen auch ein schlechtes Gewissen, denn es heißt in Kapitel 42, 21 bis 23, dann sagten sie, jeder zu seinem Bruder, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Bedrängnis seiner Seele, als er uns anflehte, aber wir hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Bedrängnis auf uns gekommen. Doch diese Erkenntnis alleine reichte nicht aus. Denn Josef, dem übrigens seine Vorgehensweise so schwer fiel, dass er darüber weinte, behält nun den Simeon und lässt den anderen Brüdern das bezahlte Geld wieder in ihre Getreidesäcke tun. Und als sie dies unterwegs entdecken, heißt es in Kapitel 42, Vers 28, nun wurde ihr Herz angespannt, so dass sie zitterten. Jeder schaute seinen Bruder an und sagte, was bedeutet dies, dass Elohim uns angetan hat? Aber sie sind immer noch widerspenstig. Sie bleiben, obwohl sie sich fürchteten, zu Hause und weigerten sich, zu Josef zurückzukehren. So lange, bis der Hunger sie dazu zwang. Nach Beratung mit ihrem Vater ziehen sie mit einem Geschenk für Josef, mit der doppelten Menge Geldes für das Korn und auch mit Benjamin, dem Jüngsten, wieder nach Ägypten. Sie erstatten nun dem Obersten in Josefs Haus das Geld aus den Getreidesäcken und bekommen von diesem den Simeon zurück. Sie werden in Josefs Haus bewirtet, doch bevor sie mit dem neu gekauften Getreide zurückkehren, lässt ihnen Josef wiederum das bezahlte Geld in das Gepäck stecken, dem Benjamin aber seinen silbernen Pokal. Der Oberste des Hauses Josef wird den dann abgereisten Brüdern nachgesendet und findet auch folgerichtig den Pokal in Benjamins Gepäck. Derjenige, bei dem der Pokal gefunden werden sollte, sollte ein Knecht Josefs werden, die anderen aber frei sein. Und nun endlich kehren alle Brüder geschlossen nach Ägypten zurück und fallen vor Josef nieder. Und gerade Judah, der sich doch für den Verkauf Josefs am Anfang einsetzte, kämpft nun für seinen jüngsten Bruder, setzt sich für Benjamin ein, dass sie ihn doch wieder mitnehmen könnten zu ihrem Vater. Er bot sich sogar an, an Benjamins Stelle zu leiden. Und erst jetzt gibt sich Josef, tief bewegt und unter Tränen, zu erkennen. Und er bezeugt ihnen ein Schriftwort, das erstaunlich im Alten Testament so zu finden ist. Hört genau zu, in Kapitel 45, Vers 5 bis 8 heißt es: Nun seid nicht betrübt und zornig über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Elohim mich vor euch hergesandt. Denn dies sind erst 2 Jahre, dass die Hungersnot inmitten des Landes ist, und für 5 weitere Jahre wird es kein Pflügen noch eine Ernte geben. Doch Elohim, er betont es nochmal, doch Elohim hat mich vor euch hergesandt, um für euch einen Überrest auf der Erde zu setzen und Leben für euch in einer großen Errettung zu erhalten. So habt nun nicht ihr mich hergesandt, sondern, zum dritten Mal sagt er es, sondern der eine, Elohim, er hat mich zum Vater für den Pharao und zum Herrn über all sein Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten gesetzt. Nachzulesen übrigens auch als Querverweis Apostelgeschichte 7, Vers 10. Wir sehen, dass Josef seinen Brüdern nicht grollte, sondern dass es ihn viel Mühe kostete, sie hart zu behandeln, weil er sich doch nach ihrer Zuneigung sehnte. Erst Judas Bericht zeigt dem Josef die Umsinnung der Brüder, so dass er sich zu erkennen gibt. Es geschah also erst, als sie ihre Schuld bereuten und eingestanden. Und wie ist es mit dem Volk Israel? Müssen nicht auch sie erst durch Leiden und Anfechtungen gehen, bis sie ihre Schuld bereuen? Sie kreuzigten ihren Herrn und jede Tür, das Königreich mit ihrem Herrn aufgerichtet zu sehen, schlug zu, weil ihr Herz verdickt war und noch ist. Nun ist den Nationen die Rettung Gottes gesandt worden. Apostelgeschichte 28, Vers 26 bis 28. Erst zum kommenden tausendjährigen Reich wird Gott wieder mit ihnen als seinem Volk handeln, mit Christus als dem Aufrichter des Reichs. Paulus bezeichnet die Verstockung Israels als ein Geheimnis. In Römer 11, Vers 25 bis 27 schreibt er, dass sie dauert, bis die Vervollständigung der Nationen eingehe. Und sodann wird Israel als Gesamtheit gerettet werden, so wie geschrieben steht, eintreffen wird der Bergende aus Zion. Wer ist das? Christus, der wahre Josef. Eintreffen wird der Bergende aus Zion und abwenden wird er die Unfrömmigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Josefs Brüder nun mussten Übles leiden. Nicht nur um ihr Tun zu bereuen, sondern auch um für das Gute vorbereitet zu werden, das Gott ihnen zugedacht hatte. Gottes Wege sind heute für sein Volk unverständlich. Sie hören und verstehen doch nicht. Sie erblicken und nehmen doch nicht wahr. Und genauso haben auch die Brüder immer wieder gefragt, was ist das, was Elohim uns antut? Die Brüder kehren erst zu Josef zurück, als der Hunger sie zwang. Ebenso werden erst die Nöte der nach unserer Entrückung folgenden Zeit des Zorns Israel zwingen, Zuflucht und Heil von ihrem Retter zu erwarten. Als ein Beispiel von vielen sei hier Jeremia 31, 1 bis 10 erwähnt. Das dürft ihr dann selbst nochmal nachlesen. So wie Josefs Brüder am Schluss Josefs Träume als erfüllt anerkennen mussten, so werden auch die Juden ihren König und Messias anerkennen. Liebe Geschwister, nun bleibt eigentlich nur eins, nämlich die Frage zu stellen, welchen Nutzen haben wir heute von dem jetzt gerade angestellten Vergleich? Zunächst einmal sehen wir, wie sich längst vorher Niedergeschriebenes bestätigt und wie Vorausdeutendes eindrucksvoll seine wahre Erfüllung findet. Ja, tatsächlich, so eindrucksvoll finden wir unseren Eingangsvers, den Paul am Anfang las, bestätigt. Alle Schrift ist Gott gehaucht, sie ist wahr und stimmt mit sich selbst überein. Und Vorausdeutendes findet die wahre Erfüllung. Und darüber hinaus können wir noch weiteren Nutzen ziehen. Denn wir lernen Gottes Wesen besser kennen. Josef war ja nicht an der Sünde seiner Brüder beteiligt. Er ist das schuldlose Opfer. Er litt um ihrer Sünde willen, nicht für seine eigene. Ihnen hätte es gebührt. Er ertrug es. Und doch, wenn es auch durch schwerste Leiden ging, so hat es Josef doch hoch beglückt, der Retter seiner Familie zu werden. Und er ging seinen Weg in Demut durch alle Anfechtungen. Erleichtert es nicht unser Verständnis für Gottes Handlungsweisen sehr, wenn wir am Beispiel des Josef erkennen, wie die Sünde der Menschheit durch die Leiden eines Retters gerechtfertigt werden kann und wie diese von Gott zugefügte Ungerechtigkeit dem, der rettet, durch die Erhöhung völlig und mehr als aufgewogen wird. Natürlich ist Gottes Handlungsweise mit seinem Sohn eine unendlich viel umfassendere als die mit Josef. Darum ist es ja auch nur ein Schattenbild, das die Umrisse der Wirklichkeit des Leidens, Sterbens und Erhöhtwerdens Christi andeutet. Doch immer wieder schildert der Bericht im ersten Mosebuch, wie Gott wirkt. Lest diese 9 Kapitel ruhig nochmal. Es wird immer wieder geschildert, wie Gott wirkt, wie Gott mit Josef ist, wie Gott die Fäden des Geschehens in den Händen hält. Und Josef und auch seine Brüder sind sich dessen bewusst und sie bezeugen es auch des Öfteren. Gott führt die Umstände so, dass seine Absicht erfüllt wird. Aus Üblem, was er erschafft, bewirkt er Gutes. Ja, er allein wirkt. Und alle Bemühungen der Menschen, von sich aus etwas zu tun, das sehen wir nur zu deutlich an Josefs Geschichte, aber auch sicherlich jeden Tag um uns herum in der Welt. Alle Bemühungen der Menschen, von sich aus etwas zu tun, führen ohne Gott in Leiden und Tod. Wie dankbar dürfen wir ihm doch sein, dass er allein weiß, was gut und richtig für uns ist. Selbst aus unserem Unvermögen, sogar aus dem, was falsch, womöglich aus Unwissenheit gegen ihn gerichtet ist, aus all dem wirkt er Gutes für uns. Römer 8, 28. Und dieses Wissen hatten die Menschen zu Josefs Zeit ja noch gar nicht. Wir aber, wie wir das am Anfang mal gesagt hatten, mit der Paulusbrille gelesen, dürfen in dieser Josefs Geschichte einen Blick in Gottes Herz tun, wie sonst kaum einmal im Alten Testament. Josefs Brüder wussten nicht, dass Gott aus ihrer Sünde, die sie an ihrem Bruder verübten, gerade die Erfüllung von Josefs Traum bewirken würde. Hätten sie es gewusst, dann hätten sie es vermutlich nicht getan. Und wie heißt es in 1. Korinther 2, Vers 8? Diese Weisheit, nämlich diese Weisheit Gottes, hat keiner der Oberen dieses Äons gekannt. Denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. So wurde das Handeln der Brüder als Sünde zwar Unrecht gegen Josef, als Gottes Werk aber Voraussetzung für das Werden Josefs zum Retter der Welt vor Hungersnot. Elohim bezeugte dem Jakob, als er ging, um seinen Sohn Josef wiederzusehen: Ich bin der El, der Elohim deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn ich werde dich dort zu einer großen Nation machen, und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Kapitel 46, 1 bis 4. Ebenso wird Israel leben, und sie werden als Könige und Priester mit Christus 1000 Jahre herrschen. Offenbarung 20, 4 bis 6. So wie Gott durch Josef in Ägypten seine Ziele erreicht, so erreicht er mit Israel, aber auch natürlich mit uns als seiner Körperschaft. als der Körperschaft des Christus und darüber hinaus auch mit seiner ganzen Schöpfung sein Ziel. Zum Schluss. Paulus schreibt in Römer 11, Vers 29 bis 32, denn unbereubar sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Denn ebenso wie ihr, die ihr glaubt, einst gegen Gott widerspenstig wart, nun aber bei deren, nämlich Israels, Widerspenstigkeit Erbarmen erlangtet, so sind auch diese nun dem euch gewährten Erbarmen gegenüber widerspenstig geworden, damit auch sie von nun an Erbarmen erlangen können. Denn Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit ein, damit er sich aller erbarme. Und dann noch abschließend Vers 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Amen.